Lieben, wir bleiben im Matthäusevangelium und wir spulen ein bisschen zurück in die Nacht vor oder in die Nacht, in der Jesus verraten, ausgeliefert wurde, und das ist in Matthäus 26. Und ich lese ab Vers 20 bis 35. Matthäus 26, 20 bis 35. Und am Abend setzte er, Jesus, sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, Zacharja 13, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Amen. Wir haben die Abendmahlszene in diesem Abschnitt und sie ist eingerahmt durch zwei Gespräche von Jesus mit zwei Männern, mit zwei Jüngern aus seinem engsten Kreis, die unterschiedlicher nicht sein könnten oder doch sich doch ganz ähnlich sind. Es sind die einzigen beiden Jünger, die in der ganzen Passionsgeschichte bei Matthäus überhaupt namentlich erwähnt werden. Ich habe nochmal durchgeguckt. Da ist auf der einen Seite Petrus, der Mega-Apostel, der, wo Jesus gesagt hat, du bist der Fels, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Ja, der Anführer, immer der, der zuerst redet, manchmal auch nachdenkt, aber vor allem redet, aber immer vorneweg, der auf dem Wasser geht, der Jesus bekennt als den Sohn Gottes, der, ja, wenn man unseren katholischen Geschwistern glaubt, der erste Papst dann wird. Also, immer in jeder Liste der Apostel kommt er als erster dran. Und auf der anderen Seite der sprichwörtlich geworden ist für den Verräter. Wir haben einen Judas in unserer Mitte, gibt es manchmal so diese Redensart. Zumindest in Filmen, ich weiß gar nicht, ob das einer in echt sagt, aber gemeint ist, das ist nicht gemeint als Kompliment. Ja, und es gab ja noch einen zweiten Jünger, der Judas hieß, der hat sich nicht so gefreut. Das ist der ja wirklich für den Verräter an sich steht. In jeder Apostelliste übrigens ganz als letzter, Platz 12. Und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Und wenn man dann am zweiten Blick riskiert, merkt man, die sind doch gar nicht so unähnlich und gar nicht so weit auseinander. Und schon wie das hier Matthäus hier erzählt, ja, stößt uns das so ein bisschen drauf. Das sind diese beiden. Beide Nachfolger von Jesus von Anfang an. Bei Petrus wird das ausführlich erzählt. Bei Judas wissen wir gar nicht, wie der eigentlich da in die Runde kam. Ist dann nur einfach da irgendwie und wird dann immer schon aus dem Rückblick sozusagen bewertet. Dann ist immer schon, heißt es immer, ja, und Judas, der dann später Jesus verraten hat. Also der Schatten ist schon über seinem Namen. Aber sie sind beide da von Anfang an im Sturm, auf dem See, bei der Speisung der 5000, am Grab von Lazarus. Sie kriegen alles mit. Sie sind beide da, als Jesus ihnen die Füße wäscht. Sie sind beide da, als Jesus das Brot bricht, den Kelch rumgibt. Und sie beide, das ist die zweite Gemeinsamkeit, sie beide scheitern an einer ganz entscheidenden Stelle, wo es wirklich um was geht. Und es wird bei Matthäus ganz parallel erzählt. Wir haben diese Passionsgeschichte, der Weg von Jesus ans Kreuz. Und mir ist es jetzt nochmal in der Vorbereitung so aufgefallen, dann taucht immer wieder auf Petrus und Judas. Dann wieder Petrus, dann wieder Judas. Also direkt vor dem Abendmahl hier in Kapitel 26 ist die Begegnung, ja, wird berichtet, dass Judas zu den Hohenpriestern geht und sagt, ich will ihn euch verraten, was gebt ihr mir? 30 Silberstücke. Ist das seine Motivation? Habgier? Steckt da noch mehr dahinter? Es gibt, manche Theologen spekulieren dann, hat er vielleicht gedacht, Jesus tritt jetzt die Revolution los und schmeißt die Römer raus. Ich helfe jetzt mal ein bisschen nach, indem wir ihm sozusagen die Pistole auf die Brust setzen. Johannes 13 spricht davon, dass Satan in Judas gefahren ist. Was ihn dann wirklich geritten oder getrieben hat, wissen wir nicht. Aber hier geht es los. Er geht zu den Hohenpriestern und sagt, gebt mir Geld, ich gebe euch Jesus. Dann haben wir den Text, den wir gerade gehört haben, die Unterredung am Tisch. Einer von euch wird mich verraten. Judas fragt noch, ich frage mich, ist das einfach Scheinheiligkeit? Ist das einfach, kann er selber immer noch nicht glauben? Ist das, will er testen, ob Jesus das schon rausgefunden hat? Warum fragt der Jesus, bin ich's? Ja, ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt, und ich stelle mir vor, dass das so ein halblautes Gespräch ist, dass die anderen das anscheinend ja noch nicht mitgekriegt haben, du sagst es. Und dann nach dem Abendmahl, auf dem Weg zum Ölberg, zum Garten Gethsemane, das Gespräch mit Petrus, beziehungsweise Jesus erzählt den Jüngern, ja, ihr werdet mich alle verlassen heute Nacht. Und Petrus sagt, ja, die anderen, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich nicht, Jesus. Ich bin bis zum Ende da. Ich sterbe für dich. Und dann geht es weiter in den Garten Gethsemane und wieder taucht Petrus auf oder er taucht ab und schläft, als Jesus ihn braucht. Ja, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und Judas taucht auf mit der Tempelwache. Ja, mit dem Kuss verrät er Jesus. Jesus wird verhaftet. Ihm wird der Prozess gemacht. Das wird in allen Details erzählt. Draußen sitzt Petrus am Feuer. Und es ist eigentlich keine lebensbedrohliche Situation. Es ist eine junge Dienerin, die sagt, ich kenne dich doch. Du bist doch einer von denen. Und der große Petrus, der gerade noch getönt hatte, ich werde für dich sterben, am Ende verflucht er sich. Und das ist nicht, er hat nicht einfach geflucht irgendwie, sondern für einen frommen Juden hat das was zu bedeuten. Gott möge mich verdammen. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich habe nichts mit dem zu tun. Und er hört den Hahnenschrei. Und dann sehen wir bei beiden, wieder bei Judas und bei Petrus, wie sie bereuen, was sie getan haben. Bei Petrus heißt es dann nur, er weinte bitterlich. Er ist am Boden zerstört. Und dann begreift auch Judas, was er getan hat. Ich weiß nicht, was er vorher sich vorgestellt hat, was er da getan hat. Und er will das rückgängig machen. Er läuft wieder zu den Priestern, bringt ihnen das Geld zurück. Und die sagen, im Prinzip ist uns doch egal. Wir haben unseren Mann. Und Judas findet ein schreckliches Ende. Danach werden beide namentlich nicht mehr erwähnt im Matthäus-Evangelium. Also zwei ganz unterschiedliche Männer, zwei Männer auf ganz ähnlichem Weg. Gut, du kannst sagen, okay, es gibt einen graduellen Unterschied, sicher. Der eine hat Jesus ans Messer geliefert, buchstäblich, der andere hat gekniffen, als es darum ging, für Jesus aufzustehen. Da ist sicherlich ein Unterschied, ja, im Level sozusagen des Verrats. Aber ich frage mich, was tut mehr weh? Also der dir ins Gesicht hinein sozusagen, der absagt, dich zurückstößt, oder der immer noch behauptet, er wäre dein bester Freund, aber an der Stelle, wo du ihn am meisten brauchst, die Zähne nicht auseinanderkriegt. Ich weiß nicht, ich will mich da nicht entscheiden. Ich glaube, ein Evangelist berichtet, dass es einen Blickkontakt gibt, irgendwie vielleicht durch eine offene Tür oder einen Torbogen zwischen Jesus und Petrus in dem Moment, wo der Hahn kräht. Petrus weiß, Jesus weiß, was ich getan habe. Und er bricht zusammen. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden ist aber nicht in dem, was sie getan haben, sondern in dem, wie es dann weitergeht, was dann folgt. Beide bereuen ihre Tat. Daran sind sie sich ganz ähnlich. Aber die Reue an sich, also das war so falsch, was ich getan habe, die Reue an sich hilft offensichtlich noch nicht. Wie ist das bei Judas? Er geht zurück zu den Priestern. Wie gesagt, denen ist das egal. Da kommt er nicht weiter. Er steht jetzt ganz allein da. Ja, seine neuen Freunde, die ihn gekauft haben, die lassen ihn stehen, weil er für sie nur ein nützlicher Idiot war. Und ja, zu seinen alten Freunden glaubt er, kann er nicht zurück. Er geht nicht zurück zu den anderen. Er geht nicht zu den Jüngern. Er sucht nicht den Kontakt. Ich weiß nicht, ob die ihn aufgenommen hätten in der Situation, aber er macht da auch keine Anstalten. Er bleibt allein. Und vor allem, er geht nicht zurück zu Gott. Wir hören nichts davon, dass er irgendwie Gott sucht, dass er irgendwie betet. Also, neulich habt ihr von David gehört, als die Steffi hier gepredigt hat, und er hat Schreckliches getan. Er hat mit Gewalt sich diese Frau zu Willen gemacht, hat ihren Mann faktisch umgebracht. Und dann sehen wir aber, er kommt auf die Knie und sagt, was habe ich getan? Und er fleht Gott an und er findet Gnade bei Gott. Von Judas lesen wir nichts dergleichen. Und man kann ja spekulieren, hätte es denn Gnade gegeben für Judas? Fakt ist, er hat sie nicht gesucht. Er hat nicht sich danach ausgestreckt. Also Jesus spricht mal hier in Matthäus, sagt er, es wäre für denjenigen, der das tut, besser gewesen, er wäre nie geboren gewesen. Im anderen Evangelium ist vom Sohn des Verderbens die Rede, bezogen auf Judas. Also wir können wahrscheinlich sagen, Jesus wusste auf jeden Fall, dass es für Judas keinen Weg zurück geben würde, weil er sein Herz kannte. Aber wenn Judas umgekehrt wäre, ich glaube, die Gnade wäre da gewesen. Aber er findet nicht diesen Weg zur Umkehr und er nimmt ein schreckliches Ende. Und dann ist da Petrus am Boden zerstört. Dieser starke Mann bricht zusammen. Das war sehr faszinierend. Jetzt in Ghana, wir haben ja dieses Markus-Theater aufgeführt, also die Studenten, und es war sehr dramatisch in Gethsemane, als Jesus weint. Wir hatten einen ghanaischen Jesus, der wirklich am Boden lag und unkontrolliert schluchzte. Und dann nochmal Petrus nach dem Hahnenschrei. Hat ein ghanaischer Hahn gekräht, irgendwie einer der Jungs, brach zusammen. Und es war ganz schwierig offensichtlich für die Zuschauer. Viele von denen waren Christen. Aber das mit anzusehen, wie diese Männer hier schluchzen. Einer rief dann auf Twi, also in der Landessprache, so, ein Mann weint nicht. Ich meine, die haben auch ihre Bibel gelesen, aber es war schwer zu begreifen. Und es ist ja auch schwer zu begreifen. Und hier ist dieser starke Petrus, der zusammenbricht. Und wir wissen nicht, welche Schritte er dann geht. Hat er mit Gott geredet? Hat er ihn um Vergebung angefleht? Es wird nicht berichtet. Die Evangelien sind meistens da recht sparsam, auch so inneres Geschehen zu beschreiben. Aber wir sehen, er kommt zurück zu den Freunden. Er kommt zurück zu den anderen Jüngern. Er sucht wieder die Gemeinschaft. Und er ist bereit, Jesus wieder zu begegnen. Das ist ja ein Punkt, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, wenn ich mich der Gemeinschaft entziehe, entziehe ich mich oft auch dem Punkt, wo Jesus auftaucht. Wir sehen das bei Thomas dann, der erstmal nicht dabei ist. Aber Petrus ist da mitten in der Runde. Ich habe gesagt, er wird hier namentlich nicht mehr erwähnt bei Matthäus, aber er ist dabei. Er ist dabei, als Jesus wieder aufersteht. Er ist dabei beim Missionsbefehl. Und wir sehen dann im Johannesevangelium, wie er dabei ist. Und derjenige ist, der vom Boot ins Wasser springt. Ja, erinnert ihr euch an die Szene? Kennt ihr die Szene? Die Jünger gehen fischen, weil sie auch nichts mit sich anzufangen wissen. Und dann sehen sie da jemand am Ufer stehen und Petrus als Erster erkennt, das ist Jesus. Und er springt in den See, um als Erster bei Jesus zu sein. Er ist dann letztlich als Letzter da oder gleichzeitig, weil das Boot halt auch nicht so langsam ist. Aber man merkt sein Herz. Man könnte ja verstehen, dass er sich im Boot verkriecht und sich das Netz über den Kopf zieht. War ja leer, aber... Er will als Erster bei Jesus sein. Da ist diese Sehnsucht immer noch da. Und dann ist das Wunderbare. Und das ist das eigentliche Geschenk. Und das ist das Geschenk von Karfreitag. Da ist Jesus in seiner Liebe, in seiner Schönheit. Und er kommt dem Petrus entgegen. Er ruft ihn beim Namen. Er stellt Gemeinschaft wieder her über gebratenem Fisch. Man hätte erwarten können, dass er von Petrus erwartet, dass der jetzt erstmal den ersten Schritt macht. So nach dem Motto, hast du mir nicht noch was zu sagen, mein Freund? Aber nein, Jesus lädt ihn ein in die Tischgemeinschaft. Er sorgt für die Jünger, die wieder nichts gefangen haben, die wieder aus sich selbst heraus nichts zu Wege bringen. Und dann nimmt er ihn sich an die Seite, stellt ihn auch nicht bloß vor der ganzen Truppe, sondern hat dieses Zweiergespräch mit ihm. Hast du mich lieb? Darum geht es dann. Nicht, wie konntest du nur? Oder, na, was hast du für tolle Töne gespuckt? Ich habe das mal alles aufgezeichnet, was du alles gesagt hast. Das wusste Petrus ja selber. Aber er fragt nur, hast du mich lieb? Er lädt ihn wieder ein in die Gemeinschaft, stellt Beziehung wieder her. Er stellt sogar seine Berufung wieder her. Das, was Petrus wahrscheinlich gedacht hat, das ist alles hinüber. Ja, auf mich will Jesus irgendwas aufbauen, so bröckelig wie ich bin. Was ist das für ein Fels? Aber Jesus sagt, weide meine Schafe. Noch vor dem Verrat hat er ihm gesagt, wenn ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dir einst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Er stellt ihn wieder her, er setzt ihn wieder ein. Er macht ihn zum Segen für die anderen. Und am Ende ist Petrus der, der tatsächlich sein Leben für Jesus gibt, wie die anderen Jünger auch. Und dann gibt es den Bericht, dass er in Rom war und in der großen, ich glaube, das war die neronische Verfolgung unter Kaiser Nero, da wurde auch Petrus verhaftet, wie auch Paulus, und er sollte gekreuzigt werden. Die Römer hatten ja einen Sinn für Humor oder was sie dafür hielten. gesagt, du folgst doch diesem Gekreuzigten. Und Petrus hat das von sich gewiesen, aber nicht, weil er nicht bereit war, für Jesus zu sterben, sondern weil er gesagt hat, ich bin es nicht wert, so zu sterben wie mein Herr. Und dann haben die Römer, die waren auch praktisch veranlagt, gesagt, okay, wir drehen das Kreuz auf den Kopf. Und Petrus wurde kopfunter gekreuzigt und ist so tatsächlich, wie er hier noch recht vollmundig gesagt hatte, für Jesus in den Tod gegangen. Wir haben hier zwei Männer, die Jesus im Stich lassen, auf schändliche Weise, und die es beide bereuen. Aber diese Reue hat ganz unterschiedliche Ausgänge, Ergebnisse. Und Paulus sagt dazu was. Er zitiert nicht direkt diese Geschichte, spricht über eine andere Situation in der Gemeinde in Korinth, wo er Leute konfrontieren musste wegen ihrer Sünde und sie aber dann auch Buße getan haben. Und er sagt, ich freue mich über eure Tränen, nicht weil ich das toll finde, wenn ihr schlecht drauf seid, sondern weil es was Positives bewirkt hat. Und dann schreibt er in 2. Korinther 7, Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit, also zur Rettung, eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Er sagt, es gibt zwei Arten von Traurigkeit oder zwei Arten von Reue. Eine Traurigkeit, die dich einfach nur nach unten zieht. Ja, wie in so einen Strudel. Und das ist das, was wir bei Judas sehen. Der offensichtlich nichts sehen konnte von der Gnade Gottes. Das nicht ergreifen konnte. Und es gibt eine Traurigkeit nach Gottes Willen, die zur Seligkeit eine Reue wirkt, die niemanden reut, also die zum Leben führt. Und ich stelle mir vor, wie Jesus den Petrus ansieht, da durch dieses Hoffenster oder wie auch immer das praktisch war, als der Hahn kräht. Und Petrus bricht in Tränen aus und Jesus denkt vielleicht, Petrus, das ist dein stärkster Moment bisher. Es gab so viele Momente, wo du dich so stark fühltest, aber es war eigentlich ganz viel heiße Luft dabei. Aber du hast begriffen, wie du vor dem Vater stehst. Und du hast begriffen, dass du meine Gnade brauchst. Und Petrus findet auch diesen Weg und nimmt diese Gnade an. Und das ist auch ein Geschenk Gottes, wenn wir sie ergreifen können. Mitten in unserem Text, den ich vorhin gelesen habe, Matthäus 26, da ist das Mahl. Ich hatte überlegt, ob ich das überspringe, nach dem Motto, machen wir ja später, aber dachte, nein, das gehört genau in das Zentrum rein, zwischen diese beiden Männer. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus gibt sich selbst. Jesus gibt seinen Leib. Jesus vergießt sein Blut zur Vergebung der Sünden für verzweifelte Versager. Wie Petrus und ich glaube auch für Judas. Und wenn du, vielleicht bist du an einem Punkt oder kennst du diesen Punkt, wo du denkst, nee, jetzt bin ich aber schon zu weit gegangen. Jetzt habe ich mir schon zu viel irgendwie aufgeladen. Oder du hast so einen nagenden Zweifel, ne, ob das reicht, die Gnade, ob das, was ich da gemacht habe, das war eigentlich zu dick. Dafür reicht die Gnade Gottes dann doch nicht. Dann darfst du wirklich diesen Petrus dir anschauen. Du darfst dir auch den David nochmal anschauen. Und so viele andere. Ein Paulus. Er sagte, und wenn sie verurteilt wurden zum Tode, dann fand ich Gefallen daran. Habe ich den Daumen mitgesenkt. Und Jesus greift ihn und spricht durch ihn zu den Nationen. Seine Gnade ist genug. Wenn sie für Petrus genug war, wenn sie für David genug war, wenn vielleicht sogar für Judas gereicht hätte, dann wird sie genug sein für dich. Und du darfst sie neu annehmen. Du darfst sie neu, dieses Geschenk wirklich für dich annehmen. Du musst dich, ja, du schämst dich über deine Sünde. Das kann heilsam sein. Aber wenn du vor Jesus stehst, musst du dich nicht mehr schämen, weil er deine Scham auf sich nimmt, weil er deine Strafe auf sich nimmt, weil er deine Verlorenheit auf sich nimmt. Dieser Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Gottesferne, das war unsere Gottesferne, die er auf sich genommen hat, damit wir ewig in Verbindung sein können mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, wir danken dir, dass du dafür gekommen bist, dass wir nicht verzweifeln, sondern dass wir selbst da, wo wir über uns selbst verzweifelt sind, neue Hoffnungen schöpfen in dir, Leben empfangen in dir, Zuversicht haben. Nicht aus uns selbst heraus, nicht weil wir das schon irgendwie hinkriegen, sondern weil deine Liebe, weil deine Gnade so groß ist, weil du alles bezahlt hast. Danke, Jesus. Amen.